Schon wie im Gebet angetönt, man bereitet sich vor, man liest dieses, man liest jenes und dann ist man doch oft voller Fragen, voller Zweifel, ist es die richtige Botschaft. Und deswegen ist es einfach mein Gebet, dass der Herr Jesus diese Botschaft lebendig macht, in ihrem Herzen zu ihnen spricht und dass der Herr Jesus ganz neu auch vor ihnen steht und sie fragen kann, kann ich auch dein persönlicher König sein? Wir wollen lesen aus Johannes 12, Vers 12 bis 15. Johannes 12, Vers 12 bis 15. Da sehen wir, am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen Hosianna. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Darf ich Sie gleich zu Beginn fragen, was ist Jesus dir? Was tust du mit Jesus? Ich werde diese Frage noch einige Male stellen im Laufe dieser Predigt. Denn was Jesus dir ist, das ist so wichtig. Deine Ewigkeit hängt von der Beantwortung dieser Frage ab. Was ist Jesus dir? Am Palmsonntag, eigentlich ist es Palmmontag, zieht Jesus in Jerusalem ein. Woher wissen wir das? Wenn wir lesen in Johannes 12, Vers 1 bis 3, da lesen wir Folgendes. 6 Tage vor dem Passa, und Passa wurde ja dann das Lamm geschlachtet, das war Freitag. 6 Tage vor Passa, da kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus dem Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund echter, köstlicher Nardenöls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Das heißt, 6 Tage vor Karfreitag wurde Jesus gesalbt. Das heißt, an einem Sonntag. Oder Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich hoffe nicht, dass ich mich verrechnet habe. Friede sagt es mir nachher dann. Salbung in Bethanien, Sonntag. Einritt in Jerusalem, am Montag. Und dann interessanterweise zeigt sich der Herr Jesus während 4 Tage dem ganzen Volk. Er ist in Jerusalem, in der Umgebung Jerusalems. Und dann wird er am Karfreitag morgens um 9 Uhr zur gleichen Zeit wie im Tempel das Lamm geschlachtet wird, der Sündenbock in die Wüste geschickt, der wird der Herr Jesus während dieses Lamm geschlachtet wird, stirbt Jesus am Kreuz von Golgatha. Also das heißt, vom Einritt Jesus in Jerusalem bis zur Kreuzigung vergehen genau 4 Tage. Warum 4 Tage? Es ist interessant, wir lesen, wo der lebendige Gott das Passa einsetzt. In 2. Mose 12, da sagt der lebendige Gott Folgendes. Und dieses Passalamm, es wurde ja geschlachtet für den Auszug. Da lesen wir in 2. Mose 12, ab Vers 3 Folgendes. Zweite Mose 12, Vers 3. Rede zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tage dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig, ein fehlerfreies Tier, ohne irgendwie einen Schaden. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag. Das heißt, 4 Tage lang wurde dieses Lamm begutachtet. Jesus zieht ein in Jerusalem. Er wird in Bethanien von der Maria wird er gesalbt, dann zieht er ein in Jerusalem und er ist 4 Tage in Jerusalem und Umgebung. Er geht bis nach Bethanien, 2,7 Kilometer. Und da erinnern wir uns daran, als der Herr Jesus in seinen Dienst eingesetzt wurde, bei der Taufe des Johannes, da sieht der Johannes sieht den Herrn Jesus kommen. Und der Geist Gottes gibt ihm ein und er sagt in Johannes 1, Vers 29, siehe das, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Es ist dieses Lamm, das vorausgeschattet wurde, damals beim Auszug, als der Familienvater ein Lamm nehmen musste, zu sich in die Wohnung, ins Zelt, 4 Tage lang beobachten. Es ist dieses Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt. Und 4 Tage lang wurde dieses Lamm auf Herz und Nieren geprüft. Jesus ist 4 Tage lang in Jerusalem. Jesus ist 4 Tage da und er zeigt sich allem Volk. Alle können ihn sehen, mit ihm reden. Er geht im Tempel ein und aus. Und jetzt chronologisch ganz kurz die Reihenfolge, was dort passiert. Nach dem Einzug in Jerusalem, da spricht er als erstes das Urteil über den Feigenbaum. Dann reinigt er den Tempel. Er diskutiert mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Dann beobachtet er, so wie als letzte öffentliche Handlung, das finde ich ganz interessant zu sehen, beobachtet er eine alte, einsame, sozial ganz tief stehende Witwe. Er hält seine Endzeitsrede auf dem Ölberg, er wäscht den Jüngern die Füße, feiert mit ihnen das letzte Passa und er betet für seine Jünger, Johannes 17. Und wie ist es interessant, die Juden mussten 4 Tage lang das Lamm prüfen. Kein Fehler durfte an ihm sein. Und während der Herr Jesus 4 Tage lang in Jerusalem ist, von allem beobachtet, in Frage gestellt, da kommt er schlussendlich, wird er von dem Pilatus hingestellt und dann 3 voneinander unabhängige Personen. Sie sagen, wir haben keinen Fehler, wir haben gar rein nichts an diesem Lamm gefunden. Jesus Christus, siehe das Lamm Gottes, welches deine und meine Schuld ans Kreuz trägt. Und wir sehen diese Menschen in Lukas 23, da sagt dieser Pilatus, in Lukas 23, nachdem man dieses Lamm 4 Tage lang beobachtet hatte, Pilatus aber rief die obersten Priester, Lukas 23, Vers 13, Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und er sprach zu ihnen, ihr habt mir diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhört habe, da habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden. Deretwillen ihr ihn anklagt. Und dann sagt er, auch Herodes nicht. Schon mal 2. Und das Alte Testament sagt, dass niemand verurteilt werden solle, ohne das Zeugnis von mindestens 2 oder 3 Personen. Jesus geht durch Jerusalem, 4 Tage lang wird er begutachtet. Und schlussendlich muss der Pilatus und der Herodes sagen, wir haben keinen Fehler an diesem Lamm Gottes gefunden. Und Pilatus und Herodes, das waren keine Menschen, die einfach so etwas gesagt haben. Ihre Weste, die war nicht rein. Und die waren gewohnt, Korruption, Intrige und so weiter. Aber über dem Lamm Gottes müssen sie sagen, wir haben nichts gefunden, rein gar nichts. Und interessant, selbst die Frau des Pilatus, auch sie muss sagen, schlagen Sie auf, Matthäus 27, 19. Matthäus 27, 19. Und als er auf dem Richtstuhl saß, also der Pilatus, da sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Die 3. Person, die sagt, Jesus ist unschuldig. Und am fünften Tag, nachdem man 4 Tage lang das Lamm Gottes beobachtet hatte, wird dieses Lamm am Kreuz von Golgatha geschlachtet. Es ist Karfreitag, 9 Uhr morgens. Siehe das Lamm Gottes, welches deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Wer da noch stillschweigen kann, wer da nicht niedersinkt und sagt, Herr Jesus, ich bete dich an, der ist wahrlich ein Mensch mit einem steinernen Herz. Und nun kommen wir zum Palmsonntag, zum Einzug in Jerusalem. Jesus, er reitet auf einem Eselsfüllen. Eigentlich gar nicht normal. Wie kann man ein Eselsfüllen reiten? Nicht zugeritten. Hat noch nie einen Sattel getragen. Und nun kommt der Herr der Schöpfung, Jesus Christus, der Herr aller Herren, ihm, der alles gehört, der ruft, der Tiere hat auf über 1000 Bergen, so sagt es die Schrift. Er kommt als König, er kommt als der Messias. Hier kommt der lang Erwartete und der Verheißene. Die Menschen damals, die kannten die Bibel und sie wussten, was Zacharia 9, Vers 9 sagt. Frohlocke, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Denn dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, eine Jungen des Esels. Es ist erschreckend zu sehen, wie die Menschenmenge ihn empfängt. Jubelnd, Palmzweige schwingend, als Zeichen, hier kommt der Eroberer, hier kommt der Erlöser. Aber nur einige Tage später, genau 5 Tage später, da schreien sie, hinweg mit diesem. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Kreuzige, kreuzige. Ja, warum? Sie haben jemanden erwartet, der ihren eigenen Vorstellungen entsprach. Aber nicht den Vorstellungen Gottes. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du folgst einem Jesus, den du dir selber zurechtgezimmert hast. Und es ist nicht der Jesus der Bibel. Deswegen, was tust du mit Jesus? Was ist Jesus dir? Die Zeit vor der Kreuzigung, nach dem Einzug von Jerusalem, die wollen wir nun miteinander anschauen. Kurz bevor Jesus in Jerusalem einritt, da wurde er in Bethanien gesalbt. Aber nur ganz kurze Zeit zuvor, da hatte Jesus den Lazarus aus dem Tode erweckt. Die Menschen, die waren noch so voll von dem, was Jesus getan hatte. Einen Toten zum Leben erweckt. Die Juden, sie wussten, wenn der Messias kommt, er würde viele Zeichen und Wunder tun. Das Alte Testament ist voll von dem. Er würde Lahme gehend machen, Blinde sehend. Er würde Dämonen austreiben. Und er würde Tote zum Leben erwecken. Das haben die Rabbiner gewusst. Die Bibel sagt es uns. Und so sehen wir, wie Jesus 3 Menschen vom Tode erweckt. Zuerst einmal das Mädchen, das eben gestorben war. Er ruft sie, Talita Kumi, Mädchen, komm wieder zurück ins Leben. Da sehen wir, wie der Herr Jesus einen jungen Mann wieder vom Tode zum Leben erweckt. Und da sehen wir, wie dieser Begräbniszug schon unterwegs ist zum Grab. Das heißt, dieser junge Mann muss vor ungefähr 12 Stunden muss er gestorben sein. Keine Hoffnung. Der Leichnam erkaltet. Und im Orient ist es so, innerhalb von 12 Stunden, 24 Stunden, muss ein Leichnam beerdigt werden. Und so sehen wir, wie dieser Beerdigungszug hinausgeht, durch die Stadt hinaus, und wie der Herr Jesus entgegenkommt und wie der Herr Jesus diesen jungen Menschen wieder zum Leben erweckt. Und als Drittes sehen wir den Lazarus, schon den 4. Tag tot. Er stinkt, die Zersetzung hat angefangen. Und er ruft ihn, Lazarus, komm heraus. Der lebendige Gott ist hier. Die Juden haben gewusst, das kann nur der Messias sein. Was tust du mit Jesus? Was ist Jesus dir? Tragischerweise entschließen die Juden, Jesus umzubringen. Sie wollen ihn nicht haben. Du kannst mit Jesus umgehen als Kumpel. Du kannst mit Jesus umgehen als einer, der gute Taten getan hat. Du kannst mit Jesus umgehen als Humanist. Du kannst Jesus aber auch ablehnen, so wie es die Pharisäer getan haben. Oder du kannst Ja sagen zu Jesus Christus als dem Lamm Gottes, als dem Herrn aller Herren und König aller Könige. Was tust du mit Jesus? Über die obersten Priester lesen wir in Johannes 11, Vers 47. Nachdem der Herr Jesus diesen Lazarus aus dem Tode geholt hat, Lazarus, komm heraus. Da heißt es, Johannes 11, 47, da versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer und der Hohe Rat und sie sprachen, was sollen wir tun? Wisst ihr, wie tragisch, was sollen wir tun? Es gibt nur eine Möglichkeit, niederfallen und diesen Herrn der Herren anzubeten. Aber sie sagen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Sie wussten, er ist Gott. Aber sie wollten ihn nicht haben. Und dann heißt es, von jenem Tage an beratschlagten sie nun untereinander, um ihn zu töten. Was tust du mit Jesus? Und wisst ihr, wenn man Jesus so ablehnt, wenn man ihn nicht haben will, dann zieht sich Jesus zurück. Und so lesen wir in Johannes 11, ab Vers 54. Nach diesem Ereignis, wo der Herr Jesus den Lazarus zum Leben erweckt hatte, wie er abgelehnt wird, wie der Hohe Rat, die Pharisäer zusammenkommen und beratschlagen, um ihn zu töten, dann heißt es, Jesus zieht sich zurück. Johannes 11, 54. Jesus zeigte sich deshalb nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern er hielt sich mit seinen Jüngern in einer Gegend am Rande der Wüste auf, in einer Ortschaft namens Ephraim. Das ist ein kleiner Ort, etwa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem, auf einem Bergrücken. Und es ist der alttestamentliche Ort Ophra. Wisst ihr, was in Ophra geschehen ist? Damals kam der Engel des Herrn und stärkte einen jungen Mann, der Gideon. Der Gideon hatte sich aus Angst zurückgezogen. Er drosch in der Kälte, drosch er den Weizen und er begegnete ihm der Engel des Herrn. Und er sagte Gideon, in Gott ist Heil. Und von diesem Ort, wo Jesus schon einmal war, der Engel des Herrn, ist eine Theophanie, eine alttestamentliche Gottesoffenbarung. An diesen Ort zieht sich der Herr Jesus zurück. Der Gideon sollte der Retter sein Israels. Und aus diesem Ort von Ophra, da kommt der Retter Israels. Heil ist in Jesus. Der Herr Jesus, nachdem man ihn abgelehnt hat, zieht sich an diesen Ort zurück. Und von diesem Ort kommt er dann wieder und zieht in Jerusalem ein. Er geht, und wir lesen dann in Markus 10, Vers 32. Von diesem Ort kommt der Herr Jesus, und wir lesen Markus 10, 32. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich, und sie folgten ihm mit Bangen. Also die Jünger, sie wussten, sie merkten, Jesus, er geht hinauf. Was kommt auf uns zu? Jesus hat ihnen schon einige Male gesagt, ich gehe hinauf, um in Jerusalem zu sterben. Und dann heißt es da, und er sagte noch einmal, dann nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und in den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wieder auferstehen. Wisst ihr, das tat Jesus für dich. Wegen deiner Schuld wurde er das Lamm Gottes. Wegen deiner Sünde ging er hinauf nach Jerusalem. Wegen deiner Sünde wusste er, was auf ihn zukommt. Er kannte Jesaja 53. Und Jesus sagt, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Jesus redet nicht von Entschuldigung. Jesus redet nicht von irgendjemandem. Er redet von sich selbst. Das hat Jesus getan für dich. Was tust du mit Jesus? Und so kommen sie auf dem Weg nach Jerusalem, kommen sie nach Bethanien. Und über diese Begebenheit lesen wir Johannes 12, 1 bis 3. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus dem Toten auferweckt hatte. Und sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nardenöls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Maria gibt das teuerste und kostbarste, das sie hatte. Ein Glas Narde, es ist der Preis, den ein Arbeiter damals in einem Jahr verdiente. Alles hat sie gegeben. Wisst ihr, und das Interessante ist, die Maria, die ist so verschwenderisch, denn Liebe rechnet nicht. Also sehen wir auf der einen Seite die Pharisäer, Schriftgelehrten, das Volk, das ruft und schreit, hinweg mit diesem Kreuzigen. Und da sehen wir eine einfache Frau, die alles gibt aus Liebe. Liebe rechnet nicht. Die Maria, sie handelt in einer demütigen Haltung. Sie salbt die Füße. Maria ist dabei völlig unbefangen. Sie ist sauber und rein. Sie hat keine Hintergedanken. Sie nimmt ihre Haare und trocknet dem Herrn Jesus die Füße. Welch eine Liebe! Und im gleichen Atemzug sehen wir den Judas. Und er sagt, hätten wir das Geld nicht nehmen können und den Armen geben? Er war ein Dieb, er wollte sich da nochmal bereichern. Wir sehen diese Gegensätze. Das Volk, die Pharisäer, Judas, eine Maria. Was ist Jesus dir? Es ist interessant, ich denke nicht, dass die Maria gewusst hat, was sie genau tut. Aber es ist interessant, im Alten Testament, da wurden Menschen gesalbt, um sie in ein Amt einzusetzen. So wurde zum Beispiel im Alten Testament wurden die Priester gesalbt, die Könige, die Propheten. Zum Beispiel der Aaron als erster hohe Priester Israels wurde gesalbt, eingesetzt mit dieser Salbung in sein Amt. Ein Saul, ein David wurde gesalbt zum König. Die Maria salbt den Herrn Jesus, und zwar die Füße. Warum? Ich glaube, Maria hat hier prophetisch etwas angedeutet. Jesus, das Lamm Gottes, er ist derjenige, der im Paradies, kurz nachdem die Menschen ausgetrieben und ihnen gesagt wurde, und der Einsame, der Frau, wird kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Mit was zertritt man den Kopf? Mit den Füßen. Jesus wird hier eingesetzt, gesalbt, bestätigt. Ja, du bist der Schlangenzertreter. Du bist der Sieger von Golgatha. Und deswegen sagt auch der Herr Jesus in Johannes 12, Vers 7, da sprach Jesus, lass sie doch. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses getan. Indem Jesus starb, hat er der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten. Und Maria salbt den Herrn Jesus die Füße. Jesus ist der Schlangenbesieger. Er ist der Schlangenzertreter. Er ist derjenige, welchen der Fluch der Sünde auf sich genommen hat. Er ist der Sieger von Golgatha. Was ist Jesus dir? Und dann sehen wir, wie der Jesus in Jerusalem einzieht. Ich denke, der Duft dieses Salböls hat ihn den ganzen Weg begleitet. Hier kommt der König Israels, hier kommt der Schlangenzertreter, hier kommt der Sieger von Golgatha. Und das Volk jubelt ihm zu. Und wir lesen dann Johannes 12, Vers 12. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, und es war eine Volksmenge von über 1,5 Millionen Menschen. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme. Sie haben doch gehört, er wurde gesalbt. Sie haben gehört, er hat den Lazarus vom Tod erweckt. Sie haben gehört, er ist der Wunderheiler. Sie haben gehört, er ist der Mann, der 5000 satt machen kann. Und so kommen sie nach Jerusalem. Und sie nehmen Palmzweige, gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Für die Volksmenge war Jesus ein Volksheld. Für die Volksmenge war Jesus der Befreier. Endlich konnten sie das römische Joch abschütteln. Sie sahen in ihm den Wunderheiler. Hat er nicht Hunderte geheilt? Menschen geholfen, befreit? Sie sahen in ihm den mächtigen Rabbi. Sie sahen in ihm den Brotkönig. Wunderbar, endlich einer, der das Brot gibt. Wir müssen nicht mehr um das Brot uns kümmern. Da ist ein König, der uns versorgen wird. Aus 5 Broten und 2 Fischen macht er über 5000 Menschen satt. Endlich wird unser Freiheitsdrang wird gestillt. Endlich ist der, der der Shalom bringt. Endlich ist der da, der Ruhe bringt. Doch als Jesus ihren Wünschen nicht entspricht, als Jesus vor Pilatus steht, blutüberströmt, von Soldaten geschlagen und angespuckt, da kündigt man ihn wie Freundschaft. Mit einem solchen Jesus, nein, da wollen wir nichts zu tun haben. Mit einem Jesus der Schmach und Schande, mit einem Jesus mit Spucke im Gesicht, nee, den wollen wir nicht haben. Das entspricht nicht ihren Vorstellungen. Und so wenden sie sich zornig ab und sie schreien, ja sie brüllen, hinweg mit diesem, den wollen wir nicht haben. Für Gott jedoch ist er das Lamm Gottes, vorausgesagt in Jesaja 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer, um meine Missetat willen verwundet. Er ist um meine Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte. Und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Darf ich dich nochmal fragen, wie siehst du Jesus? Siehst du ihn als das Lamm Gottes, das deine Sünde hinwegträgt? Und dann geht der Herr Jesus und er reinigt den Tempel. In Matthäus 21, Vers 12. Und wir lesen Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Wie siehst du Jesus? Was ist Jesus dir? Könnt ihr euch vorstellen, wie das ein Chaos gewesen sein muss im Tempel? 1,5 Millionen Pilger in Jerusalem. Und Herr Jesus kommt, und er stößt die Wechsler, die mussten ja das Geld wechseln, die kamen von weit her mit ihrem Geld, kamen nach Jerusalem und im Tempelbezirk, da war nur eine Währung gültig, die Tempelwährung. Das heißt, sie mussten ihr Geld bringen, wechseln. Und sie konnten auch diese Tiere nicht mitnehmen, sie mussten gekauft werden in Jerusalem. Und nun kommt der Herr Jesus und schmeißt das alles um. Was muss das da für ein Geblöke, ein Gepläre von den Tieren gewesen sein? Das ganze Geld am Boden und dann tausende von Menschen, die da rumtrampeln, die das Geld wieder zusammensuchen. Ein Riesenchaos. Und wisst ihr, interessant,
Jesus wird nicht deswegen getadelt. Jesus wird nicht deswegen zurechtgewiesen, was er getan hat. Die Priester, die Schriftgelehrten, die sagen etwas ganz anderes. Noch einmal, Matthäus 21, 12, da lesen wir. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme zum Tempel und er heilte sie. Und dann ab Vers 15. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, das heißt, er hat wahrscheinlich die Blinden und Lahmen geheilt, deswegen werden diese Wunder angetönt. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du nicht, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, ihr habt noch nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet. Ein Riesenchaos im Tempel. Alles Geld am Boden. Die Tiere, die wild durcheinander gehen. Die Taubenschläge, die aufgebrochen sind. Die Tauben fliegen weg. Aber dann kommen sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, und sie weisen Jesus zurecht, nicht über dem, was er getan hat, sondern über dem, was die Kinder zu ihm sagen. Die Kinder haben gewusst, hier ist der Messias. Hier ist der lebendige Gott. Das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten war, sie haben zu überhöhten Preisen die Tiere verkauft. Das Problem war, sie haben den Wechselkurs so hoch angesetzt, dass ein Riesengewinn in ihre Taschen floss. Und deswegen sagt der Jesus zu ihnen, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Für sie war Jesus nur ein Mann, der ihnen den Gewinn kaputt machte. Sie wollten diesen Jesus, das Lamm Gottes, der ewige Gott in Menschengestalt, wollen sie nicht haben, weil ihnen das Geld somit aus den Taschen gezogen worden wäre. Was tust du mit Jesus? Was ist Jesus dir? Ist Jesus dir nur etwas zum Gewinn, um deine Taschen zu bereichern? Oder ist Jesus das Lamm Gottes? Als der Jesus sie so reden hört, mir kommt es so vor, wie wenn sie sich verteidigen. Sie suchen Ausflüchte. Sie entrüsten sich heuchlerisch. Und wisst ihr, was dann Jesus tut? Matthäus 21, Vers 17. Matthäus 21, 17. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Wenn man Nein sagt zu Jesus, dann zieht sich Jesus zurück. Wenn man Nein sagt, obwohl man weiß, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich eigentlich mein Leben mit dem Herrn Jesus in Ordnung bringen sollte. Wenn man Nein sagt zu dem, der auf dir vor der Türe steht und anklopft und sagt, lass mich herein, ich will dein Meister, ich will dein Chef sein, ich will der sein, der für dich ans Kreuz geht, ich will der sein, der deine Schuld auf sich nimmt und bezahlt am Kreuz von Golgatha. Wenn man immer Nein sagt, da kommt der Moment, wo Jesus das tut, was er getan hat damals. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Was ist Jesus dir? Wenn Jesus vor deinen Augen steht und dir dein Leben aufzeigt, wenn er den Spiegel deines Lebens vor Augen hält, weichst du ihm aus? Wenn er seine Finger in deine Wundenstellen legt, kannst du das aushalten? Ich möchte noch eine Person erwähnen. Und für mich ist es so bewegend, das zu sehen, wie der Herr Jesus als letzte Person in seinem öffentlichen Leben, da setzte sich im Tempel in diesen 4 Tagen, da setzte sich im Tempel dorthin, wo das Geld eingeworfen wird. Das ist mir ganz frisch aufgegangen. Es ist im Grunde genommen die letzte Handlung in der Öffentlichkeit. Und da stellt er eine alte, arme, sozial benachteiligte Frau in den Vordergrund. Was ist Jesus dir? Wisst ihr, ich bin manchmal so beschämt. Wir sehen oft, was vor Augen ist, aber wir sehen nicht das Herz. Wir sind ganz aus dem Häuschen, wenn jemand ein schönes Auto, ein schönes Handy, schöne Kleider hat. Jesus ist das Piepe egal. Er sieht das Herz an. Wir lesen Markus 12, Abvers 41. Da heißt es, und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legen. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe. Und wisst ihr, wenn die Bibel sagt, eine arme Witwe in der damaligen Zeit, ohne Sozialversicherung, ohne Rente, dann war sie eine arme Frau. Sozial benachteiligt, wahrscheinlich ohne Familienangehörigen, am Rande der Gesellschaft. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein, das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich glaube, diese Witwe geht sogar noch weiter, als es Maria mit dem Salböl tat. Maria hat es gegeben aus Liebe. Sie hat das gegeben, was ihr wertvoll war. Sie hat Jesus gesalbt. Und ihr damit gezeigt, Herr Jesus, habe ich dich lieb. Aber wisst ihr, diese Frau, die hatte das gar nicht. Diese Frau hat noch viel mehr gegeben, nämlich alles. Alles, was sie hatte. Eine schwache, sozial benachteiligte Frau am Rande der Gesellschaft. Was ist Jesus dir? Ist Jesus derjenige, dem du alles schenken willst? Es ist interessant, dass diese Frau, genau gleich wie die Hirten auf dem Felde, es waren die Hirten auf dem Felde, die die Ersten waren, die von der Geburt Jesu hörten. Einsame, arme, schwache, vernachlässigte Menschen. Und die Letzten, die mit dem Herrn Jesus in Kontakt kommen, wo der Herr Jesus etwas sagt, bevor er sich aus dem öffentlichen Leben zurückzieht, ist eine alte, einsame, verlassene Frau. Was ist Jesus dir? Die Bibel sagt uns in Sprüche 23, 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Jesus interessiert sich nur an etwas, an dir selbst. Der Jesus zieht ein in Jerusalem. Die Masse ruft ihm begeistert zu, weil sie ihren Vorstellungen ist. Sie rufen, Hosianna, sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und 4 Tage später, Kreuzige, Kreuzige. Die Pharisäer, sie wissen, er ist der Messias, das Lamm Gottes. Und sie beratschlagen, ihn umzubringen. Aber da sind einige Personen, vielleicht auch du, die im Grunde genommen genau wissen, wer er ist. Und Herr Jesus meint dich. Und Herr Jesus sagt und fragt dich, willst du nicht heute dein Herz und Leben mir geben? Denn für dich gehe ich nach Golgatha. Für dich bin ich das Lamm Gottes geworden. Und deswegen sagt die Bibel, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute ist der angenehme Tag. Und deswegen, wenn Jesus heute vor deinem Leben und Herzen steht, dann lade ihn ein. Herr Jesus, komm du in mein Leben. Ich möchte ganz dein Eigentum sein. Er zieht als König in Jerusalem ein und er stirbt als Lamm. Lade ihn ein als Lamm in dein Leben, damit er deine Schuld dir vergibt, damit er dein König für immer sein kann. Denke darüber nach und gib dein Leben heute dem Herrn Jesus. Amen.
Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, du das Lamm Gottes, du stehst vor uns und du lädst uns ein und du fragst, gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Du möchtest, Herr Jesus, dass wir unser Leben dir geben, dich einladen. Herr Jesus, komm in mein Herz, in mein Leben. Und wenn heute Morgen Menschen hier sind, die ihr Leben noch nicht dir gegeben haben, schenke, dass sie nicht nach Hause gehen, ohne eine ganz klare Entscheidung für dich getroffen zu haben. Tue du das in deiner Gnade. Ja, Vater, ziehe zum Sohn und verherrliche du dich in unserer Mitte. Danke dafür. Amen.